Hallo und willkommen bei Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Und zum zweiten Mal, seitdem es diesen Podcast gibt, habe ich einen Gast eingeladen. Das ist Bettina Schimmer. Hallo.
Hallo, freut mich.
Seit 2008 haben Sie eine eigene Agentur, haben vorher schon in dem Feld gearbeitet für sogenannte Public Relation, also eine PR-Agentur, spezialisiert auf klassische Künstler. Richtig?
Genau, direkt von Anfang an auf Künstler im Bereich klassische Musik.
Mhm. Was wir heute wollen wir so einige Themen besprechen. Als erstes würde mich interessieren, auf der anderen Seite des Schreibtisches, als Chefredakteur von einem Klaviermagazin, da befinde ich mich ja, habe ich den Eindruck, dass es mittlerweile gerade in Deutschland unfassbar viele PR-Agenturen für gerade klassische Musik gibt. Viel mehr als das, weiß ich, in anderen europäischen Ländern. Mhm. Wie kommt das eigentlich?
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich kenne natürlich auch PR-Agenturen in anderen Ländern, vor allem im jetzt nicht EU-Land, nicht mehr EU-Land, Großbritannien. Da haben wir auch eine Partneragentur. Von daher bin ich mir da gar nicht so sicher. Es gibt viele PR-Agenturen in Deutschland im Bereich klassische Musik. Sie lernen natürlich viele davon kennen, viele von den Kollegen und Kolleginnen, weil die Themen vorschlagen und direkt an die Redaktion, Chefredaktion sich wenden und weniger vielleicht Agenten aus dem Bereich Management. Von daher bin ich mir da gar nicht so sicher. Es gibt viel mehr so ein Frau-, ein Mann-Agenturen im Ausland, in Frankreich, ja. Spanien kenne ich da einige. Ja. Und hier durchaus auch größere. Ich habe das beobachtet, in England gibt es mittlerweile auch so eine Art Zusammenschluss. Es gibt natürlich PR-Agenturen im Bereich Schauspiel, Film,
ja.
Die sich den Bereich klassische Musik mit einverleibt haben zum Beispiel. Ich glaube Premier heißen die in London, die das vor einigen Jahren gemacht haben.
Aber nicht so spezialisiert. Also ich meine, genau. Die meisten, ich sage jetzt einfach mal gefühlt,
ja.
Die meisten PR-Agenturen in Deutschland für klassische Musik sind in den letzten 20 Jahren entstanden.
Das ist richtig, wir ja auch. Und ich hatte das beobachtet, ich kannte natürlich schon einige, eine andere in Köln, einige in Berlin, München gab es Kolleginnen und habe mir das sehr genau überlegt, ob das überhaupt umsetzbar ist jetzt für mich, die ich erstmal nur als Einzelfrau auch angefangen habe, ob ich dann quasi davon würde leben können und habe mir gedacht, ja, doch, das müsste gehen. Der Bedarf ist auf jeden Fall da. Ich bin ja auch, bevor ich es gegründet habe, angesprochen worden, ob ich sowas nicht zusätzlich privat für Musiker machen möchte. Sonst wäre ich selber gar nicht drauf gekommen.
Also, aber das gibt es ja immer. Ne? Also ja. Ich bin früher angesprochen worden, ob ich nicht eine Künstleragentur gründen ja. will, weil ich mal eine Künstlerin gemanagt habe. Mhm. Und dann kamen auf einmal andere Künstler an und sagten, ja, mach das doch. Klar, von Künstlerseite, die erwarten ja auch immer sehr viel. gibt es den Wunsch natürlich.
Ja.
Ich habe einfach nur den Eindruck, dass es mittlerweile, natürlich haben Sie recht, dass ich mehr von PR-Agenturen als von Künstleragenturen angesprochen werde, obwohl viele ja zusammenarbeiten. Ne? Also es ist nicht ganz so, auch Künstleragenturen kommen auf Redakteure zu.
Absolut.
Ja. Aber gefühlt hat man schon den Eindruck, es gibt mittlerweile fast mehr PR-Agenturen als Künstleragenturen.
Also das kann durchaus sein. Ich habe das witzigerweise sogar jetzt in dem Corona-Jahr gemerkt. Wir haben unfassbar viele Anfragen.
Ja.
Anfragen von Künstlern, die eben noch kein Management haben, sehr junge Künstler, die den Eindruck haben, wenn sie das jetzt nicht machen, nicht investieren in diesen Bereich, kriegen sie gar nicht erst ein Management und können gar nicht richtig in den Markt einsteigen. Aus unserer Sicht ist es immer besser, wenn beides da ist. Ne? Und wenn man von zwei Seiten, von Managementseite und von Medienseite einen Musiker betreuen kann. Und das habe ich tatsächlich auch beobachtet, vor allem im letzten Jahr. Wir haben da auch einiges abgesagt, weil dann die Hoffnungen geschürt werden, die so nicht umsetzbar sind. Und das wäre schade, also von Seiten der jungen Künstler.
Ja, ja. Ja? Ja, ja. Also die Frage ist natürlich, ist es tatsächlich so, dass derjenige, der in den Medien präsent ist, dann tatsächlich auch darüber im Prinzip Konzerte generieren kann, um dann bei einer Agentur überhaupt landen zu können. Da ist ja das Teufelsrad, ne? Ohne überhaupt schon was zu haben, nimmt eine Agentur ja einen Künstler gar nicht.
Also da, das ist tatsächlich so, wobei ich immer noch von dem ganz klassischen Weg ausgehen möchte und mag, dass ein junger Künstler eine Agentur findet und mit der Agentur, mit dem Management gemeinsam dann nach einer PR-Agentur sucht, wenn sich der Künstler das dann auch erstmal leisten kann. Also es ist ja dann nochmal eine zusätzliche Ausgabe. Also wir haben diese ganz jungen Künstler, wir haben aber auch die älteren Künstler, die merken, sie haben das mal am Anfang ihrer Karriere gemacht, dann eine Zeit lang nicht, das lief ja, und merken, jetzt werden aber die Konzertanfragen geringer, haben auch die Agentur gar nicht gewechselt und haben den Eindruck, wir sind jetzt auch weniger in den Medien präsent, jetzt müssen wir nochmal investieren. Den Fall haben wir auch ganz häufig und am besten funktioniert es immer von zwei Seiten mit dem Management zusammen.
Beantwortet das die Frage? Nee, ne? Mhm. Ist man in den Medien, kriegt man Konzerte?
Ich würde das nicht so sehen.
Nee.
Also man muss schon auch eine Agentur haben, die das Ganze unterfüttert und entsprechend mit den Medienplatzierungen, die man generiert, arbeitet dann wiederum. Dann funktioniert das.
Und dann kommen ja auch noch die Labels ins Spiel. Wenn man ein sich entweder eingekauft hat oder das Glück hat, tatsächlich Aufmerksamkeit von einem sogenannten Major-Label zu bekommen, die dann auch womöglich Lust darauf haben, Marketinggeld da reinzustecken, dann gibt es so eine Spirale. Ne? Dann kommt es von allen Seiten. Das Problem ist, dass die Künstler, die dann keine PR-Agentur haben, eigentlich in der Breite von den Medien nicht wahrgenommen werden. Wie kommt das?
Also es gibt mit Sicherheit immer Ausnahmen, ne, wo das trotzdem funktioniert oder die selber so aktiv sind und so quirlig sind und kein Problem damit haben, das höre ich eben auch häufiger, sich selbst zu platzieren, ne? Also bei den Medien. Oft entsteht es natürlich auch zum Teil auch durch unsere Arbeit, dass Künstler über die sozialen Medien befreundet sind mit Journalisten oder mit Redakteuren. Trotzdem fällt es denen schwer, sich selber zu platzieren. Aber es gibt eben auch die Ausnahmen, die da kein Problem haben. Von daher fallen die dann nicht weg und können in den Medien noch präsent sein. Und für die anderen ist es tatsächlich so. Also dadurch, dass es so viele Künstler im Bereich klassische Musik gibt und im Verhältnis relativ wenig spezialisierte Medien für diesen Fachbereich, ist der Platz entsprechend gering und auch die Auswahl vieler Redaktionen hängt dann davon ab, von wie vielen Seiten gegebenenfalls, ob vom Label, dem Management, einer PR-Agentur ein Künstler vorgeschlagen wird thematisch oder ob er gar nicht vorgeschlagen wird. Also viele Journalisten sind natürlich, so wie sie auch, bei Wettbewerben unterwegs und lernen von der Seite direkt einen Künstler kennen und haben Interesse an dem. Es kann aber auch sein, dass einige freie Journalisten diese Tätigkeit zum Beispiel nicht auch gleichzeitig ausüben. Wie sollen die dann auf einen Künstler aufmerksam werden, wenn er noch nicht zum Beispiel in ihrer Stadt aufgetreten ist, vielleicht noch keine CD bei einem größeren Label herausgebracht hat? Dann ist es häufig die Empfehlung, zum Teil auch von einer PR-Agentur. Das kann schon vorkommen. Ja.
Mhm. Ja, aber eigentlich könnte man ja von den Journalisten erwarten, die sich auf die Flagge schreiben, ich bin spezialisiert Musikjournalist im Klassikbereich, dass sie sich einfach mal ein bisschen umgucken und auch mal abseits gucken. Eigentlich erwarte ich das, ne? Von jemandem, der sich dieses Label gibt. Ne? Das ist ja auch dann ein anderes Themenbereich. Ne? Neulich bin ich angesprochen worden von einer PR-Agentur, welche Zwischenbereiche ich mit meinem Magazin denn anbieten würde. Also keine Anzeige und nicht ein freier Artikel, weil der Künstler mich begeistert, sondern um es klar zu sagen, hat man mich nach einem sogenannten Advertorial gefragt. Und da habe ich gesagt, das mache ich gar nicht, ne? Das biete ich auch gar nicht an. Und da war man sehr erstaunt, weil es andere anscheinend selbstredend anbieten. Da stellt sich die Frage, geht das nur oder besser übers Geld?
Also das glaube ich mittlerweile, ehrlich gesagt, in jedem Bereich, dass mit viel Geld alles schneller, leichter geht. Nicht nur speziell im Bereich klassische Musik. Also wenn ich selber, deshalb gibt es ja auch so Künstler, die eigentlich, also ich will die nicht als talentfrei bezeichnen, aber vielleicht nicht prädestiniert sind, eine
echte, einfach schlechte
Musiker sind, die genau. Die gibt es ja auch. Und trotzdem wundere ich mich, wir haben solche Anfragen auch, ne? Auch älteren Semesters,
ja,
von denen ich nie mitbekommen habe, nie gehört habe. Und dann merke ich, oh, die haben ja doch irgendwo ein kleines Festival und die haben ja doch irgendwo CDs herausgebracht. Dann ist klar, das ist alles irgendwie unterfüttert, das ist mitfinanziert. Die sind ja doch, über die ist berichtet worden, wundert mich dann total. Da steckt auf jeden Fall auch ein großes Budget dahinter, keine Frage. Und auch bei den Künstlern, für die sich ein Major-Label entscheidet, ist es so, dass dann natürlich mit der Entscheidung häufig auch verbunden ist, wir erhoffen uns von diesem Künstler langfristig im Markt was. Das heißt, wir investieren in das Marketing, wir buchen einen Titel, ja, etc. Natürlich. Das gibt es alles. Und dann, wenn jemand so präsent ist, er muss natürlich auch irgendwie was mit abliefern. Ich denke an die typischen fünf, die immer wieder überall auftauchen oder so. Ne? Ob das jetzt ein Jonas Kaufmann ist, der bringt ja auch was mit, aber es wird eben auch immer wieder viel investiert, sodass die Magazine jedes Mal, wenn er was Neues herausbringt oder macht, immer wieder über ihn berichten.
Also ne? Ja, dann heißt es doch, dann stellt sich natürlich auch für den Leser irgendwann die Frage, kriege ich dann wirklich noch ein Abbild vom Markt oder kriege ich nur noch, ja vom Markt wahrscheinlich, oder kriege ich dann nur noch ein Abbild von Investitionen unterschiedlicher Seiten?
Es ist eine Mischung, würde ich jetzt behaupten. Ne? Also es ist natürlich auch trotzdem so, dass also wie frei ist man in seiner Entscheidung oder unbeeinflusst durch die Medien? Ne? Wenn ich jetzt eine Konzertkarte in Hamburg kaufe, Elbphilharmonie, dann ist ja, und es kommt eben Anne-Sophie Mutter oder es kommt ein Daniel Hope oder ein Jonas Kaufmann. Über den haben dann auch so viele jenseits der Klassikbranche etwas gehört und gelesen. Die geben dann schon mal eher viel Geld dafür aus. Die kriegen ja auch nichts komplett Schlechtes, das muss man jetzt ja auch mal sagen. Es ist immer so eine Mischung. Ja,
es wird nicht mehr so stark hinterfragt als bei einem, der noch nicht so bekannt ist. Die Qualität wird eigentlich nicht mehr so hinterfragt.
Und der Mut und das Risiko, ne? Die Jungen müssen sich ja auch erstmal beweisen auf der Bühne. Deshalb war ich auch furchtbar enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, dass eben große Häuser bei der ersten Wiedereröffnung, ne, nach dem ersten Lockdown letztes Jahr, dann doch wieder auf die großen gängigen Namen gesetzt haben, obwohl es klar ist, wir können das Haus nicht ausverkaufen. Es sind sowieso nur ein paar hundert Plätze da. Aus lauter Angst, dass sonst keiner kommt. Ich hätte gedacht, das wäre der Zeitpunkt, um mal in jüngere, noch nicht so etablierte Künstler zu investieren, weil eben noch nicht so das Publikum noch gar nicht so in der Menge zurückkommen kann. Das hätte man mal ausprobieren können.
Ne? Ja, aber um es ganz klar zu sagen, da sind wir doch mal ganz ehrlich. Mhm. Wie gesagt, der Klassikmarkt ist mittlerweile extrem geldgeritten und mit auch unglaublich viel, meiner Meinung nach, Unkenntnis und Angst. Ne? Ja. Also das heißt, es gibt dieses wunderbare Netzwerk. Ne? Es gibt dieses Netzwerk zwischen Künstleragenturen, Labels und Veranstaltern plus einer gewissen Anzahl von Medien. Mhm. So. Und dann stellt sich natürlich irgendwann die Frage, das wäre auch noch ein Thema, auch im Vergleich mit dem europäischen Ausland vielleicht. Ich kenne nun etliche Kollegen aus Europa, auch aus Übersee, aber ich habe immer den Eindruck, dass in Deutschland derjenige, der sich auf die Flagge schreibt, ich bin Musikjournalist, ganz schnell auch zu so einem Selbstdarsteller entwickelt. So eine gewisse Arroganz vor sich herträgt, wenn er dann mal für die Zeit schreibt. Auch wenn es nicht regelmäßig ist, auch wenn er da nicht angestellt ist. Aber wenn er da mal schreibt, dann ist er wer. Mhm. Und das spiegelt sich nicht unbedingt mit Hintergrund, Ahnung und Wissen wider.
Also ich glaube, was Sie da ansprechen, ist, dass natürlich der Bereich Klassik ohnehin von einer großen Angst getrieben ist, grundsätzlich auf allen Seiten nicht mehr Mainstream zu sein.
Ne? Ja.
Und deshalb immer giert und guckt, bei den Major Labels angefangen, wo kann ich mir jetzt Mechanismen oder eine Bildsprache, irgendeinen Fotografen abgucken fürs Cover aus der Popwelt oder irgendeinem anderen Bereich, um mainstreamiger zu werden, um das mal so auszudrücken. Ich halte das für einen großen Quatsch. Ich glaube, man muss sich das Handwerk, also die technischen, handwerklichen Dinge durchaus abschauen, aber die Klassik wird nicht mehr Mainstream sein. Deshalb kann man eigentlich, könnte man da viel unabhängiger agieren, ne? Und auch inhaltlich viel öfter in die Tiefe gehen. Dann kommen wir wieder zu einem anderen Feld, diese aktuelle Debatte mit dem Öffentlich-Rechtlichen und so weiter, ja, und den Themen und welche Musik darf noch gespielt. Also, und deshalb glaube ich, ist es bei den Redaktionen auch so, dass die den Eindruck haben, wenn ich mir jetzt einen ganz jungen Journalisten hole, noch mitten im Studium, dann gucken die vielleicht so auf dieses Thema und beschreiben das, dass wir andere Leser innerhalb des Feuilletons wieder für Klassik begeistern oder überhaupt innerhalb der Feuilleton-Redaktion eine Chance haben, mit dem Thema Klassik noch abgebildet zu werden. Also ich glaube, das ist da auch so ein Teufelskreis. Und ich würde mir einfach manchmal mehr Selbstbewusstsein ohne Überheblichkeit in der Klassik wünschen und auch so eine gewisse Ruhe, diese Werke und dieses Genre ist so robust, es hat so viele Jahrhunderte überlebt, und mehr Mut, viel mehr neue Musik zu machen und
auch mal wirklich zu sagen, wenn etwas auch von einem renommierten Namen schlecht ist, aber unter der Vorgabe, dass nicht der Journalist sich dadurch erhöhen will, sondern begründen kann, warum es wirklich nicht so gut war, und das aber nicht zerstörerisch, sondern einfach mit Fingerspitzengefühl. Das fehlt mir manchmal. Das ist ja auch so ein komisches Ding im deutschen Gesamtjournalismus. Mhm. Wenn man sich zum Beispiel den angelsächsischen Raum anguckt, da wird tatsächlich ich gesagt. In Rezensionen, ich habe die Erfahrung
gemacht. Die Subjektivität,
Man hat eine Subjektivität von jemandem, dem man vertraut, dass der einfach was weiß. In Deutschland schreibt man Mann. Mhm. Seltenst schreibt da mal einer aus dem Bauch raus, ich fand das schlecht. Mhm. Das ist auch so eine Sache, dass man so einen gewissen subjektivierten Objektivismus an den Tag legt.
Also da kommt man, glaube ich, das ist schon was Gesellschaftspsychologisches fast, würde ich behaupten. Ich wünschte mir das. Ich wünsche mir auch in der Klassik einen Reich Ranitzky, der dann eben auch mal komplett etwas verreißt. Ich muss nicht d'accord damit sein, aber ich vertraue dem Mann, dass er ein fundiertes Wissen hat in seinem Bereich und eine dezidierte Meinung. Wir haben ja jetzt das Thema Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Mhm. Das würde ich mir wünschen, und mehr subjektive Ansichten. Mhm. Und tatsächlich auch wir als PR-Agentur, die wir natürlich unsere
positiv.
Künstler, natürlich vertreten wir unsere Künstler, die Projekte, die wir annehmen, positiv. Wir wählen die aber auch so aus, nicht getrieben von also nur Major-Label-Künstler oder so, schon getrieben von den Inhalten, auch von diesem Menschen und dem Weg, den er gegangen ist. Und im Grunde auch, wollen wir den lange begleiten, ja oder nein? Und man merkt sehr schnell, wird das was oder wird das nichts? Also von daher, und trotzdem würde ich mir wünschen, selbst wenn wir überzeugt sind, dass so durchaus auch mal vehemente Redaktionen kommen. Ich habe oft Künstlern gesagt, es kommt aber eben seltener vor jetzt als vor 10 Jahren, wenn es Kritiken gibt, die komplett positiv sind und dann wieder andere, die in eine andere Richtung gehen, besser kann es ja eigentlich nicht sein. Also wenn wirklich eine Diskussion dann stattfindet um das Werk, das Repertoire oder eben die Interpretation, besser kann es ja nicht sein. Ich würde mir das viel, viel mehr wünschen, auch da eben Mut zu Ansichten, unabhängig von einem Label, von einem Anzeigenbetrieb, von Freundschaften oder Jurymitgliedschaften oder sonst was.
Ja, man muss einfach aufpassen, dass man nicht von keiner Seite aus, also weder von der journalistischen Seite aus, noch von der Künstlerseite aus, unter die Räder von diesem Netzwerk kommt. Mhm. Ne? Dass man, es gab, ich erinnere mich an viele Künstler, in dem Moment, wo die gerade so an der Grenze waren, in die Öffentlichkeit oder von der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, haben sie komplett ihr Image verändert. Ne? Also ob das nun keine, auf einmal trägt jemand Kontaktlinsen permanent anstatt eine Brille, der Haarschnitt ist anders, die Klamotten sind anders und so weiter. Ne? Das war im Prinzip ein Bruch der eigenen Persönlichkeit. Wenn es ehrlich ist, ist es okay. Dann ist es mir völlig egal. Aber nur um dem Markt zu gefallen, das ist halt ein Problem. Und das gibt es halt auch im Musikjournalismus. Man will einfach auch, es gibt ja immer noch im Musikjournalismus, weil sie Marcel Reich-Ranitzky für die Literatur, es gibt ja immer noch welche im Musikjournalismus in Deutschland, die versuchen, sich eine Position als Vorbilder für jüngere Kollegen darzustellen.
Lustig finde ich Begriffe wie Cello-Papst oder Stimmenpapst. Da kommt man dann gleich mit der katholischen Kirche, dem Oberhaupt sozusagen. Ne? Da, solche Begriffe gibt es ja in unserer
Welt. Es gab ja mal einen Klavierpapst.
Genau.
Joachim Kaiser.
Aber das ist schon auch interessant. Ne? Das ist dann immer gleich, eben katholisches Oberhaupt kann gar nicht angetastet werden. So. Ja. Unfehlbar.
Ja. Also ich erinnere mich auch an ein Gespräch mit einer PR-Agentin vor vielen Jahren und die sagte, nannte einen Namen von einem Journalisten, den ich auch kenne und sagte, ja, das ist ja der Klavierpapst. Ne? Mhm. Und da habe ich nur gefragt, oh Gott, ist Joachim Kaiser gestorben? Und damals lebte er noch. Und da habe ich gesagt, naja, dann kann er höchstens Bischof sein. Also solche Labels zu vergeben, genauso wie dieses extrem enervierende und totgerittene Label Star. Jeder, der wenigstens zwei gute Kritiken und zwei CDs hat, ist ein Star.
Ja, da gibt es noch mehr. Da können unendlich die Attribute aufzählen, die furchtbar langweilig sind und die dann aber immer wieder auftauchen. Und oft, das ist auch ein langwieriger Weg. Wir betreuen ja wirklich auch ganz bewusst und durch Corona noch bewusster junge Künstler. Und zum Teil schreiben die dann selber ihre Biografien und man merkt, ja, die gucken dann natürlich links und rechts und dann bauen sie dieselben Floskeln mit ein. Ja. Das ist ein langer Prozess. Genauso wie es bei manchen ein langer Prozess ist, was Fotografie angeht, also die Fotokünstler, mit denen man arbeitet oder eben auch sowas wie Konzertkleidung, wobei wir immer den Ansatz vertreten, wir begleiten jemanden. Ich will niemandem etwas überstülpen. Wenn das nicht von der Person selbst kommt, ne, oder irgendwie, also dann etwas befördern und irgendwie Mut zu sprechen. Wir hatten eine junge Geigerin aus Holland, haben wir mal betreut, die war so am Rätseln, ach, Kleider trage ich eigentlich nicht so gerne, lieber mal einen Hosenanzug, soll ich nicht. Sowas befördern wir dann. Also Mut zu sprechen, zeig es doch mal, zieh es doch mal an, schick uns mal ein Foto. Auf jeden Fall, geh den Weg. Aber der Impetus kommt dann von dem Künstler, von der Musikerin in diesem Fall selbst. Das ist mir wichtig. Und bei den Texten ist es ein langer Weg. Aber da gibt es eben auch ältere Künstler, Beispiele, die dann auch meinen, ich kann noch immer am besten meine Biografie schreiben und dann entstehen ganz merkwürdige Dinge. Das ja. Also das ist ein langer, immer ein weites Feld.
Es gibt Leute, die Ende ihrer 50er Jahre sind, in deren Biografie immer noch drin steht, einer der bedeutendsten Künstler der jüngeren Generation. Genau. Ne? Wo man sich fragt, okay, das ist ja nochmal ein anderes Thema, dass es eine bestimmte Generation gibt, die eher Probleme hat, auch in den Medien aufzutauchen, weil es ja eher die weisen Älteren sind oder die etwas Jüngeren, wobei die Jüngeren dann meistens älter werden und trotzdem noch jung für die meisten bleiben. Das ist schon sehr schräg. Ja, es ist ein weites Thema. Ich frage mich nur, wie man dieses Netz, dieses dicht gewobene Netz durchbrechen kann, um ehrlich bei sich selbst zu bleiben. Und trotzdem, wir arbeiten alle in diesem Feld und wollen auch alle davon leben. ohne so ein Widersacher zu werden, dass alle sagen, mit dem wollen wir gar nichts mehr zu tun haben.
Ja, es ist halt schwierig. Ne?
Es ist eine Gratwanderung,
es geht uns auch so, wir haben wenig Major-Label-Künstler und auch insgesamt in meine ganze Laufbahn jetzt als freiberufliche PR-Agentin, das klingt auch immer schön, hindurch wenig eigentlich mit den Major-Labels zu tun gehabt und ehrlich gesagt, also die einzelnen Mitarbeiter, wunderbar, aber ich fühle mich fast wohler mit den kleinen, nicht ganz so mächtigen und bedeutenden Labels, wobei auch die natürlich... Auch da kann sich ein Künstler einkaufen, etc. pp. Ne? Aber
muss es offen.
Genau, man ist gezwungen, Marketingbudget unabhängiger zu arbeiten, wenn man dann so einen Künstler betreut. Und das war eigentlich, habe ich das auch immer als Ansporn und Herausforderung empfunden. Und trotzdem versuchen wir, auch gerade jetzt wieder durch Corona, haben wir gemerkt, dass es den Magazinen, den Medien natürlich auch schlechter geht. Bei vielen sind die Anzeigen einfach enorm eingebrochen oder komplett weggefallen. Ein Konzertmagazin hat natürlich arge Probleme. Und versuchen natürlich trotzdem auch da dann zumindest ein Online-Budget irgendwas zustande zu bringen. Ob jetzt von Label, Vertrieb, ob der Künstler noch was beisteuert, so minimal, um einfach diesen Markt am Laufen zu halten, durch diese wirklich harte Zeit, das darf man nicht vergessen. Ne?
Wirklich. Ja, das brauchen Sie nicht sagen. Nee, ich spüre selbst nur, dass ich das Problem habe oder den Vorteil. Mhm. Ich spüre am meisten im Einzelhandel Abverkauf, weil es einfach keinen Verkehr am Bahnhofsbuchhandel oder sonst wie gibt. Genau. Natürlich haben einige Firmen ihre Anzeigenbudgets runtergefahren. Das Gute ist, ich bin nicht abhängig alleine von Anzeigen, was ja mittlerweile eigentlich bei vielen Fachmedien ein Geschäftsmodell geworden ist. Ne? Ich biete meinem Leser angeblich etwas Unabhängiges kostenfrei und im Endeffekt muss alles bezahlt sein. Sonst geht das ja gar nicht.
Das ist aber wie mit den Wochenzeitungen. Ich erinnere mich, die habe ich dann sogar schon während meiner Schulzeit ausgetragen.
Ja.
Hallo Rendsburg oder so hieß das. Das waren ja komplett, da fing das an mit diesen komplett anzeigenfinanzierten Wochenblättern auch in Kleinststädten. Ne? Das ist richtig. Ja. Aber also wie gesagt, das war immer auch Ansporn für uns, inhaltlich sich dann mit diesen Künstlern, den Programmen und Projekten auseinanderzusetzen. Und ich war da eigentlich immer ganz froh drum, weil ich immer gedacht habe, ich muss... Wenn ich mit einem Künstler zusammenarbeite oder wenn ich etwas betreuen möchte, muss ich etwas finden, was ich inhaltlich gut und spannend finde. Ja, und auch an diesen Menschen möglichst. Vor allem, wenn man sich entscheidet, mit jemandem langfristig zusammenzuarbeiten. Wie zum Beispiel Antje Weithaas. Mhm. Ja, oder jetzt auch der Fabian Müller oder Simon Hüffele. Dass man dann sich diesen Menschen so ein bisschen in Gänze anschaut. Dann ist es mir egal, für welches Label jemand einspielt oder... Ob er jetzt bei einer riesigen englischen Agentur ist, ist mir fast lieber, wenn nicht. Und ich kann dann mit einem Partner, dem es genauso geht, bei auf Künstlermanagement-Seite zusammenarbeiten, um zu gucken, dass man so jemanden im Markt irgendwie trotz allem etabliert. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, ich will auch immer noch an Qualität und Güte glauben und dass sich sowas zusätzlich zu diesen Budget-Marketing-getriebenen Modellen trotzdem auch etabliert. Also das...
Daran glaube ich auch.
Genau.
Und am Ende des Tages zitiere ich einen uralten Freund von mir, der in Amerika lebt und mit dem ich irgendwann mal vor einer Messe schön draußen saß und er sagte zu mir, weißt du, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf diesen ganzen Scheiß. Eigentlich will ich nur Spaß haben. Und genau darum geht's. Wir wollen bei unserer Arbeit noch so viel Spaß haben und das bedeutet ja, an bestimmte Dinge einfach für bestimmte Dinge zu brennen, an bestimmte Dinge zu glauben und sich damit im Prinzip ein bisschen aus diesem verfilzten Netzwerk rauszuziehen, sonst könnten wir das doch nicht so lange machen.
Auf gar keinen Fall. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen kurz gekommen in dieser furchtbar drögen Zeit und kulturfreudlosen Zeit, Live-Kulturfreudlosen Zeit. also dieses mal in eine Probe reingehen, ne? Ja. Oder eben die Konzerte, Opern vorstellen, das fehlt live mit anderem Publikum, ja, das fehlt schon enorm. Also dieser Aspekt des Spaßhabens ist im Moment zu kurz gekommen, aber deshalb machen wir das, ne? Und manchmal habe ich auch überlegt, und jetzt komme ich mit dem Thema nicht durch und die machen das nicht, ich finde es so gut und die machen das nicht, warum ist das jetzt so? Und dann geht man in eine Probe oder man geht ins Konzert und dann weiß man wieder, ich weiß genau, warum ich das mache. Ja. Und es braucht vielleicht einfach nur einen längeren Atem, um jemanden dann besser platzieren zu können, besser überzeugen zu können oder so. Dafür macht man das auf jeden Fall. Und das kommt auch wieder.
Ja,
ich will da mal dran glauben. Ja. Nee, dafür auf jeden Fall.
Okay, vielen Dank.
Ja, gerne.
War sehr nett.
Danke. Gerne, immer wieder.